Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend hier zur Ausgabe 36 vom Spielboxcast. Mein Name ist Manuel Fritsch, ich bin hier der Moderator und Host und bei mir zusammen als Mitmoderator natürlich der Chefredakteur der Spielbox. Schönen guten Morgen, Stefan Dupsch.
Ja, guten Tag Manuel, hallo.
Ausgabe 36. Wir haben heute ein Interview mit Ralf Bruhn, freier Redakteur, der aber auch seinen eigenen Verlag hat. Kennt ihr wahrscheinlich Hall Games, hat aber auch viele andere Spiele schon begleitet bei vielen anderen Verlagen. Mit ihm reden wir natürlich, wie es zur Verlagsgründung kam, über das neue Spiel, was bei ihm erscheint, von Stefan Feld. Aber wie immer legen wir vorher los mit ein paar News aus der Branche. Und du bist ja großer Aktienfan, Stefan. Die Asmodee-Aktie hat angezogen. Da gibt es einen ganz spezifischen Grund, warum das passiert, nämlich Werwölfe und Catan bei Netflix. Immer mehr Spiele werden tatsächlich auch verfilmt bei Catan. Es ist wirklich eine komplette Serie geplant und das ist wohl der Grund, dass die Asmodee-Aktie hochgeht, weil man sich davon wohl viel verspricht als Anleger.
Und vor allem, da wird in dem Bericht, der da zugrunde liegt, wir haben da mal ein bisschen in der FAZ gelesen, die Quelle kann man an der Stelle mal lesen, wird ja auch noch gemutmaßt, dass da noch bis zu 20% Kurspotenzial drin sind. Also offenbar ist das Spiele kaufen und Spiele spielen alleine nicht nur relevant für die Anleger, sondern die gucken auch auf andere Dinge und Asmodee als großer Konzern ist dann natürlich weltweit mit verschiedenen Dingen aufgestellt und scheinbar glaubt der Markt, dass bei Asmodee noch einiges zu holen ist, weil die weiterhin gute Verbindungen knüpfen und über solche Dinge, wie du sie gerade genannt hast, dann weitere Zuwächse generieren können im Verkauf für ihre Spiele, für ihre Longseller.
Die Trading Cards machen da auch natürlich wie immer einen großen Faktor aus. Also auch da Pokémon und Star Wars gehört natürlich auch bei Asmodee da dazu. Starke Marken im Programm, die sich auch gut verkaufen. Dann haben sie mit Cozy Stickerville natürlich auch ein potenzielles Spiel des Jahres vielleicht noch in petto. Man weiß es ja nicht, die Wahl hat ja noch nicht stattgefunden. Ich weiß auch nicht mehr. Nicht. Ist ja erst am 12. Juli die Wahl, am Tag der Verleihung. Da werden wir natürlich im nächsten Podcast auch drüber berichten. Viele weitere gute Titel haben sie natürlich im Programm, aber wenn man jetzt zuhört und sagt, hä, wieso hat Catan denn eine Auswirkung auf Asmodee? Das ist dann immer, finde ich, die deutsche Besonderheit, dass wir halt Catan komplett bei Cosmos verorten und nicht bei Asmodee.
Ja, das Portfolio von Asmodee ist weltweit natürlich sehr viel größer als das, was wir hier teilweise in Deutschland sehen mit den eigenen Studios. Der Vertrieb von großen Marken läuft halt in anderen Ländern oder Kontinenten auch und das offenkundig sehr erfolgreich. Und allein das ist schon mal ein Umsatzbringer, aber es zeigt jetzt dadurch, dass Asmodee sich auch in anderen Geschäftsfeldern umtut und dass es Interesse an diesen Marken gibt und an diesen Spielen gibt, dass das hilft, weiterhin Interesse zu erzeugen an weiteren Verkauf, dass es immer noch Menschen gibt, die vielleicht auch durch diese Serien oder durch Shows oder was auch immer da entsteht, auf diese Spiele gebracht zu werden. Wir in unserer kleinen Nische alleine haben das natürlich allerdings schon gehört, aber es gibt immer noch Menschen, die vielleicht das erste Mal auf Catan oder ähnliches stoßen. Und für die ist es natürlich dann spannend, wenn sie über ihr Medium oder über ihren Streaming-Dienst, den sie bevorzugen, dann etwas ausgespielt bekommen, wo sie sagen, oh, da geht eine neue Welt auf. Und wir wollen uns nicht beschweren, wenn Menschen zum Spielen kommen, ist das natürlich eine gute Sache.
Genau, und Asmodee hat halt die Rechte für Catan zum Beispiel in den USA.
Es geht aber nicht nur immer aufwärts, es kann auch mal ein bisschen rückwärts gehen, um nicht zu sagen abwärts. Das hängt immer auch damit zusammen, ob die Geldgeber, die an solchen Dingen beteiligt sind, weiter Geld reinstecken wollen oder nicht. Das Gegenteil sieht man jetzt gerade beim ORF, beim österreichischen Rundfunk. Der hat gerade Aufgabe bekommen, richtig zu sparen und da wird in Millionenhöhe gespart. Da wird viel diskutiert in Österreich darüber, was dieser öffentlich-rechtliche Sender denn leisten kann und leisten sollen. Es könnten bis zu 85 Millionen Euro pro Jahr eingesperrt werden müssen, gibt es da Berichte, die wir momentan lesen. Das ist eine ganze Menge Geld für so ein Unternehmen. Und das heißt, man muss irgendwo gucken, was kann man denn jetzt zum Beispiel reduzieren. Es gibt natürlich auch diverse Spielshows und Quizzes, die es im ORF gibt. Die Millionenshow soll auf jeden Fall weiterlaufen, lesen wir da. Aber es gibt andere Dinge, die dann auslaufen sollen. Und das betrifft dann auch ein Format, das wir Spieler relativ genau kennen. Es gibt da eine Show, die heißt Smart 10. Die hat mit einem Brettspiel, einem Quizspiel von Piatnik zu tun. Und da gibt es halt eine Sendung im österreichischen Fernsehen, im ORF. Und jetzt wurde offenkundig der Produktionsfirma mitgeteilt, dass dieser Vertrag auslaufen soll. Also von daher, wenn man da nicht selber am Ruder sitzt oder am Lenker sitzt und selber das Geld beisteuert, dann kann es sehr, sehr schnell sein, dass auch ein gut funktionierendes Format eingestellt werden soll. Also das Smart 10, das Quiz mit den 10 Möglichkeiten. Und es gibt eine weitere Sendung, die heißt Q1, ein Hinweis ist falsch. Die beiden scheinen momentan als Quizformat auf der Streichliste beim ORF zu stehen.
Ja, sehr, sehr traurig. Da gibt es auch gerade Petitionen. Also Arno Steinwender, einer der Mitautoren von Smart 10, hat da auch irgendwie schon viel gepostet auf Social Media und so. Da gibt es wohl auch Petitionen, dass die Fans sagen, hey, das ist ja wohl ein urösterreichisches Format. Das ist ein Österreicher, der das Spiel gemacht hat. Es ist ein österreichischer Verlag, der dieses Spiel rausgebracht hat. Das ist eine österreichische Produktionsfirma, die die Sendung macht und wird dann auch noch beim Öffentlich-Rechtlichen in Österreich. Also wenn nicht das, müsste eigentlich gefördert werden von öffentlich-rechtlichen Geldern. Das ist natürlich durchaus ein starkes Argument. Vielleicht gibt es da ja noch eine Umkehr, aber so wie ich die politische Lage da momentan auch in Österreich sehe, auch so Radiostationen wie FM4 haben immer wieder auch so Androhungen bekommen, dass da Gelder gestrichen werden. Es sieht leider düster aus. Das heißt ja noch nicht das komplette Ende für Smart 10. Also ich glaube, dass das Format, das Showformat durchaus auch Potenzial hätte, auch in andere Länder exportiert zu werden. Sicherlich vielleicht auch schon Konzepte oder Adaptionen denkbar. Aber wenn es natürlich ausgerechnet dann im österreichischen Fernsehen nicht läuft, wo es ja durchaus ein Erfolg ist, dann finde ich das schon auch irgendwie traurig und eine Meldung wert.
Und vor allem, man muss dazu sagen, Smart 10 ist ja eigentlich prädestiniert für eine Fernsehumsetzung. Diese Idee, so wie wir das am Tisch kennen und spielen, riskiere ich noch eine Antwort oder nicht? Und das ist die richtige. Man guckt den anderen zu, man bibbert mit. Ist das richtig? Zieht er sich zurück? Habe ich noch eine Chance, was zu machen? Und das erlebt man am Bildschirm natürlich mit. Das ist also eine optimale Idee, das eigentlich im Fernsehen umzusetzen. Und ich fürchte, wir werden wieder sehr viel andere, schlechtere Formate sehen, wo gequizt wird. Und dieses hier, wenn das jetzt dann leider rausfallen sollte, das wäre sehr, sehr schade. Vielleicht hört es ja jemand anders und übernimmt das und kann sagen, wir transportieren das aus dem ORF mal vielleicht auch ins deutsche Fernsehen zum Beispiel. Wäre doch mal eine Idee.
Genau. Wir bleiben thematisch in Österreich. Der österreichische Spielepreis hat jetzt auch gerade just ein paar Minuten vor Redaktionsschluss noch eine Neuheit bekannt gegeben. Die haben ja bis jetzt auch immer bei der Bekanntgabe der Spiele nicht wie bei der deutschen Spiel des Jahres Jury Nominierte bekannt gegeben, sondern einfach eine Longlist, glaube ich, war das einfach immer nur, gell? Und dann gab es einen Gewinner. Das hat sich jetzt geändert. Es gibt jetzt eben auch 3 Nominierte beim Hauptpreis Spiel der Spiele. Und man weiß also jetzt dann schon, was dann bei der Verleihung gewinnen könnte. Also ähnlich wie beim deutschen Spiel des Jahrespreis. Nominiert sind Take Time von Diebelut, bei Asmodee natürlich, Project Skyline vom österreichischen Verlag Piatnik und Railroad Tiles bei Heidelberg Games erschienen. Also eins dieser 3 Spiele wird das österreichische Spiel des Jahres. Das Spiel der Spiele.
Um Gottes Willen, das Spiel der Spiele. Ja, Take Time ist bei euch auf der Empfehlungsliste gelandet. Das war ja sehr hoch gewertet in der Spielbox, auch unmittelbar nach der Messe. Das ist bei uns vielen Spielern sehr, sehr gut angekommen. Project Skyline, ein sehr konfrontatives Spiel. Wir haben da im letzten Spielbox-Cast bereits intensiver drüber gesprochen. Da geht es richtig schön hart gegeneinander. Sehr ungewöhnliche Spielidee, aber erfrischend anders, haben wir beide gesagt. Mhm. Und Railroad Tiles, ein Spiel von Cranio Creations, was bei Heidelberg in Deutschland, glaube ich, unterwegs ist. Ja, ein Legespiel, aber mit Pfiff. Man baut eine Landschaft, Städte, Verbindungen mit Straßen und mit Eisenbahnschienen und das auf die Reihe zu bekommen, dass man da richtig punktet, das ist eine hübsche Tüftelei. Das ist eher im deutschen Bereich einigermaßen untergegangen, habe ich fast das Gefühl. Von daher wird es jetzt in Österreich entsprechend gewürdigt und wir wissen ja, dass man beim österreichischen Spielpreis auch gerne rechts und links guckt, was die Jury in den vergangenen Jahren so liegen lassen hat. Und von daher bin ich gespannt, welches von den 3 Titeln denn das Rennen machen wird.
Genau, Railroad Tiles, wenn euch das bekannt vorkommt, auch die ganze Optik und der Name natürlich, es ist ein Spin-off, würde ich sagen, von der Railroad Inc.-Serie, wo wir mit den Würfeln und dann eben so Roll-and-Ride-mäßig dann auch die Strecken eingezeichnet haben. Das ist aber wirklich ein komplett eigenständiges Spiel. Das ist keine Variante. Es hat sehr wenig außer dem Thema mit dem Railroad Inc. zu tun. Wirklich sehr eigenständig, sehr, sehr schön. Gefällt mir sogar ein Ticken besser als Railroad Inc. Das Puzzle fühlt sich natürlich ähnlich an, aber die Punktevergabe funktioniert ja ganz anders. Also wenn man auf Plättchenlegespiele steht, muss man sich Railroad Tiles, glaube ich, angucken. Es ist ein cozy Plättchenspiel. Also man wetteifert schon um Punkte, aber man macht sich nichts gegenseitig groß kaputt. Man hat auch nochmal so ein bisschen eine eingebaute, schwerere Mechanik drin als Modul, die man dann reinnehmen kann nach den ersten Partien, die dann nochmal auch ein bisschen weiter Tiefe reinbringen. Sehr, sehr schön.
Apropos Spin-off, sind wir beim nächsten Thema. Es geht um die Dänen. Wer sagt, was will der Mann mit den Dänen? Naja gut, wer sagt
Redest du über die WM? Bist du WM-Fan oder was? Spielen die Dänen mit?
Also wir reden da mehr über ein Fest für Odin, wenn man da nochmal drüber nachdenken kann. Es geht um ein altes, aber sehr erfolgreiches Spiel von Uwe Rosenberg, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Wir erinnern uns, es gab ja bei Feuerland, gab es ja diese normalen Kartons und die etwas größeren Kartons und dann kam irgendwann ein Fest vor Odin und das hat irgendwie jeden Rahmen gesprengt und die mussten den Deckel etwas höher machen. Ich meine, das wäre das erste Spiel, was in dieser fetten Box, in dieser besonders hohen Box herausgekommen ist. Man mag mich korrigieren, Uwe Rosenberg hat noch weitere in dem Format rausgebracht, aber jetzt veröffentlicht Feuerland in einem Newsletter, dass jetzt das Spiel Die Dänen erscheinen wird. Zum Inhalt gleich mehr. Und ich erwähne das mit der Geschichte mit der Box, weil man hat uns dann ein Foto dazu geschickt, wie groß die Box von Die Dänen sein wird im Vergleich zu Ein Fest für Odin. Und da ist für Ein Fest für Odin schon Taschenspiel. Also das ist schon deutlich kleiner geworden. Also man fragt sich um Himmels Willen, was ist alles in dieser Riesenpackung drin? Die, ich glaube, so Dimension pro haben könnte Galactic Cruise, würde ich mal sagen. So viel Material könnte da reingehen. Und wenn man sich dann überlegt, dass die Dänen, was ja also in dem Umfeld des Ganzen auch weiterspielt und von den Grundideen ähnlich ist, dass dieses Spiel eigentlich eine Erweiterung sein sollte, Erweiterung zu Ein Fest für Odin, was jetzt nicht so ganz geklappt hat. Und deswegen hat man gesagt, dann machen wir ein eigenständiges Spiel durch, weil offensichtlich ist genug Material da. Dann kommt da einiges im Jahr 2027 auf uns zu. Das Ganze geht demnächst bei Gamefound an den Start. Soll dauern 90 bis 180 Minuten. Was da an Preis aufgerufen wird, wissen wir noch nicht für 1 bis 4 Spieler, aber es scheint eine Riesenpackung zu sein. Autoren neben Uwe Rosenberg auch Gernot Köpke. Also von daher Neues von den Dänen und das Fest für Odin geht offensichtlich weiter, allerdings eigenständig.
Also das Fest für Odin wirkt echt von der Schachtel her dagegen wie ein Kinderspiel oder wie ein kleines Mitnahmespielchen. Ich weiß gar nicht, wie das in meinen Schrank passen soll. Vielleicht sollte Uwe Rosenberg und Feuerland vielleicht mal bei Spielregalherstellern anfragen, ob sie nicht auch ein passendes Regal dazu gleich veröffentlichen, wenn jetzt die Spielboxen noch größer werden. Ich dachte ja immer, mein Gloomhaven ist schon eine Riesenschachtel, aber...
Ja, so gut, so groß wird, werden die Dänen, glaube ich, nicht werden. Also von daher hat, und man hat ja auch Erfahrung bei Feuerland, wie man das verkaufen kann. Vielleicht gibt es ja wieder irgendwie...
Die Schubkarre,
genau. Eine Schubkarre wieder auf der Messe, um das abzutransportieren. Wir wissen ja noch nicht, wie schwer das Ganze wird. Aber es soll reichlich drin sein. Es gibt ein Foto, wo schon erste Blicke auf Spielmaterial werfen kann bei Gamefound. Und da sind dann so Boxen drin, wo das Material für vereinzelte, ich sage jetzt mal, ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden, aber wo einzelne Szenarien zu sehen sind, die in festen Boxen zusammen sind. Da sind 13 Boxen alleine mit Material, wo das Material für in ein Szenario drin ist, Teile drin sind, Spielpläne drin sind. Ja, das braucht halt Platz. Ne? Und das ist dann halt da drin. Und 2027 soll es rauskommen. Kann man schon wieder ein bisschen Geld sparen, bis dass man es bis dahin dann zusammen hat.
Genau, und sie bleiben ihrem Stil jetzt treu, das weiterhin so die Verwandtschaft trotzdem auch auf die Schachtel zu drucken, so ähnlich wie ein Flügelschlagspiel oder so auf diesen Spielen dann steht, aber trotzdem eigenständig ist, steht jetzt hier ein Fest für Odin-Spiel oder eben A Feast for Odin Game. Also, dass man wirklich klar weiß, das ist aus dieser Schule, sag ich mal, oder aus dieser DNA, aus dieser Verwandtschaft, aber auch das Cover und so macht eine komplett eigenständiges Spiel. Genau, auf Gamefound kann man schon quasi followen und kriegt dann mit, wann es losgeht und natürlich auch die deutsche Version bei Feuerland dann sicherlich auch auf der Messe mit Schubkarre. Gut. freue ich mich schon drauf. Wir gehen weiter mit Let's Go to France. Hat 4000 Backer. Wir bleiben also bei Crowdfunding.
Bei Kickstarter ist das Ganze allerdings unterwegs. Let's Go to Japan kennen wir. Ich bin von dem Spiel sehr begeistert. Nicht alle sind von dem Spiel so begeistert wie ich, aber es gibt extrem viele Menschen in meinem Umfeld, die das Spiel gekauft haben. Und natürlich gibt es bei diversen Shops auch Möglichkeiten, das noch mit Zusatzmaterial alles hübsch zu machen. Es gab auch noch eine Special Edition, also mit besonderem Material. Und natürlich hat man sich dann bei AEG nicht lange bitten lassen und der Autor hat wieder zugeschlagen. Es geht jetzt als nächstes nach Frankreich und da ist der Kickstarter in der vergangenen Woche.
Man muss genauer sein, es geht gar nicht nach Frankreich. Das ist ja eigentlich wie bei Japan auch. Das ist ja entstanden durch die Reiseplanung und die dann abgebrochen wurde durch die Corona-Pandemie. Es geht ja wahrscheinlich wieder nur darum, die Reiseplanung für eine potenzielle Reise nach Frankreich zu machen und nicht wirklich dahin zu fahren, ne?
Das ist jetzt sehr genau beobachtet. Allerdings hat man trotzdem Spaß daran, oder ich hatte Spaß daran, an der Reiseplanung auch für Japan seinerzeit, um zu gucken, oh, da gehe ich in ein Spielwarenfachgeschäft, dann gehe ich was essen, dann muss ich noch einen Tempel besichtigen und dann gucke ich mir noch die Kirschblüte an. Ich bin gespannt, was da in Frankreich alles drin ist und was vor allem da vielleicht auch an neuen Mechanismen reinkommt, weil es war sehr, sehr spannend, aber ohne dass was Neues passiert, werden wir das ja nicht unbedingt nochmal ein zweites Mal spielen wollen. Immerhin 4.000 Menschen haben sich davon überzeugen lassen und haben da bereits Geld reingesteckt in das Ganze und dann schauen wir mal, wie es aussehen wird. Klar, auch hier ein Erfolgstitel liegt vor und dann muss man den nächsten anhängen. Dann gucken wir mal, was das Spiel kann. Ich bin jedenfalls gespannt, weil das erste gehört weiterhin zu meinen aktuellen Lieblingsspielen.
Ich mag ja Japan, aber allein das Cover jetzt von Let's Go to France spricht mich schon sehr an, weil da einfach ein wunderschön gezeichnetes Croissant drauf ist. Also da bin ich sofort dabei. Ja. Spiel ich gerne mit dir.
Jo, und dann kam auch gerade just vor Redaktionsschluss eine Pressemitteilung von Ravensburger. Die haben nämlich jetzt einen Knopf im Ohr.
Nicht nur an der Ecke,
genau. Ja, genau. Die Frage ist jetzt, ob demnächst das Material von der Firma Steif demnächst noch ein blaues Dreieck hat. Ich glaube aber nicht, denn wenn man die Pressemitteilung genau liest, dann heißt es, dass die Ravensburger AG sich als strategischer Investor an der Margarete Steif GmbH beteiligt haben. Man hat da jetzt die Mehrheitsbeteiligung, hat Ravensburger jetzt an Steif. Das Familienunternehmen Steif hat da einen Investor gesucht und für seine Marke hat Unterstützung gesucht und man kommt da ganz gut scheinbar miteinander an. Also Ravensburger hatte offensichtlich vorher schon Anteile und hat das Ganze jetzt dann weiter beteiligt. Und es soll allerdings so bleiben, dass Steif eigenständig ist. Das heißt also, obwohl doch kein blaues Dreieck am Teddybären demnächst, dass die beiden Marken so miteinander zusammenarbeiten, aber dass man natürlich dann, wenn man zusammengeht, zwei Traditionsunternehmen, 1880 und 1883 gegründet, da glaubt man schon, dass man dann da gut miteinander klarkommt und dass man dann im Handel auch entsprechend auftreten kann. Was dafür bezahlt worden ist, wird nicht gesagt und der Vollzug der Transaktion stehe auch noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe. Aber man geht davon aus, dass das funktioniert. Also demnächst gehört Steif mehrheitlich zur Ravensburger AG.
Ich habe schon Petitionen gestartet, dass wir jetzt auch das Stofftier des Jahres dann wählen, wenn das jetzt offensichtlich zu unserer Branche dazugehört.
Ich bin auf die Nominierungsliste gespannt.
Ja, und ob dann so, wenn du mal durch die Nürnberg-Messe gelaufen bist, durch die anderen Hallen, da gibt's ja dann diese riesengroßen, lebensgroßen Giraffen von Steif. Ist das dann schon die Expertenkategorie oder ist es dann Kenner? Kennerstofftier. Das sind so Fragen, die mich umgetrieben haben bei der Meldung. Ich würde aber noch gerne von dir wissen, was passiert denn mit dem Das Steif-Spiel, was es schon gab? Kennst du das?
Ich erinnere mich, ja, es war ein gelber Karton, da war auch ein Teddy drauf.
Genau. Es ist und aber ist schon bei Kosmos erschienen von Klaus Teuber. 2002, genau. Das Steif-Spiel. Ja. Das wäre jetzt natürlich witzig oder lustig, das natürlich wieder zurückzubringen, dann mit der Ravensburger Ecke. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es hat jetzt, glaube ich, nicht so eine große Fanbase gehabt. Das Spiel ist auch relativ schlecht bewertet auf BoardGameGeek, aber trotzdem, als Kuriosität wäre es natürlich schon lustig, wenn man dann bei Ravensburger vielleicht auch ein Spiel rausbringt, wo vielleicht kleine Steif-Teddybärchen als Miepel drin sind oder sowas. Also, dass da mal eine Kooperation entstehen könnte, ist ja nicht ganz ausgeschlossen. Ne?
Ja, aber die Kosten, Steiftiere in eine Box zu tun. Ich meine, glaube da ein Teddy war, glaube ich, damals drin, glaube ich, so ein ganz kleiner. Aber dann noch mehr reinzutun, dann müsste man das Ganze wieder kickstartern. Und ich weiß nicht, ob Steif und Ravensburger unbedingt jetzt so Kickstarter-affin sind. Wobei, wenn wir jetzt auf Burgen von Burgund und Ähnliches gucken oder die neue Labyrinth-Variante, dann ist Ravensburger da ja mit Unterstützung aus Polen auch intensiv unterwegs. Wer weiß, was passieren wird. Aber ich glaube, dass es da mehr ging um eine Beteiligung an einem Familienunternehmen, einem alteingeführten Familienunternehmen mit einer auch sehr soliden Fanbase. Und ich glaube, das passt einfach von den Menschen, die in diesen Marken Vertrauen haben, passt das sehr, sehr gut zusammen. Von daher halte ich das für eine clevere strategische Investition. Mhm.
Auf jeden Fall. Wir werden aber investigativ natürlich trotzdem nachfragen, ob es da irgendwas gibt beim nächsten Besuch in Ravensburg. Wir bleiben bei Familienunternehmen, die Spiel doch Dortmund, bekommt eine zweite Halle und hat jetzt 3000 Quadratmeter.
3000 Quadratmeter mehr haben sie.
Ja, Entschuldigung, natürlich.
Die erste Halle war ja, wir hatten es in dem Spielbox-Podcast vom April auch schon drin, da haben wir mit Tim Nostheide, Geschäftsführer vom Nostheide Verlag, gesprochen. Da hatten wir ja schon die Bilanz, dass es rappelvoll war und dass man mehr Platz brauchte. Und man hat jetzt wohl Nägel mit Köpfen gemacht und hat gesagt, wir nehmen die Nachbarhalle mit dazu, nicht die ganze, sondern erst einmal die Hälfte, 3000 Quadratmeter. Also man könnte sogar noch mehr unterbringen. Die Auskunft war aber auch, dass man dadurch Stände vergrößern kann von einigen Verlagen. Man hat eine Warteliste gehabt mit Ausstellern, die dazukommen wollten. Und das finde ich auch eine sehr wichtige Geschichte, die riesengroße Ausleihe und eine riesengroße Fläche freier Spieltische, die schon da wären, sollen noch einmal erweitert werden, sodass man da weiterhin die ganzen Neuheiten auch ausprobieren kann, spielen kann. Das finde ich ein sehr, sehr wichtiges Merkmal dieser Messe Spieldorf in Dortmund, weil die ja immer im April ungefähr stattfindet. Das heißt, da bekommt man das erste Mal alle Neuheiten, die in Nürnberg vorgestellt worden sind, wirklich tatsächlich auf den Tisch und kann sie anfassen. Und von daher mehr Platz für die Messe. Die Messe scheint so gut zu laufen. Von daher im April nächsten Jahres, also die Spieldorf in Dortmund, 3000 Quadratmeter größer.
Wächst und wächst und wächst. Sehr schön. So, bevor wir noch in das alte und in das neue Heft gucken, haben wir natürlich noch unseren angekündigten Interviewpartner, nämlich Ralf Bruhn von Hall Games, der, wie gesagt, auch als freier Redakteur viele, viele Spiele schon auch mitentwickelt hat. Da erfahren wir sehr viel darüber, wie es zu Hall Games gekommen ist, wie er zu neuen Spielen kommt, beziehungsweise das hören wir jetzt, wie die Spiele zu ihm kommen. Viel Spaß beim Interview mit Ralf Bruhn.
Es gibt Verlage, die produzieren jedes Jahr ein, zwei neue Spiele. Es gibt Verlage, die machen noch wesentlich mehr. Es gibt kleine Verlage, die machen so vielleicht mal ein Spiel im Jahr. Und es gibt Verlage, da muss man ein bisschen länger warten, bis etwas Neues kommt. Zuletzt haben wir im Dreijahresrhythmus immer etwas Neues bekommen von Hall Games. Der Chef ist Ralf Bruhn. Der betreibt diesen Verlag sozusagen in seiner Freizeit, obwohl er ja als freier Redakteur auch für verschiedene andere Verlage arbeitet, aber das ist so sein persönlicher Verlag. Und er hat ihn 2009 mit Vor den Toren von Loyang gegründet. Jetzt kommt das achte Spiel im Herbst raus, das heißt Medico ist mal wieder von Stefan Feld. Und über das alles wollen wir heute reden. Hallo Ralf Bruhn, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Stefan, hallo Manuel, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe es gerade angesprochen, woran liegt's? Du bist im Jahresrhythmus gestartet, 2009, 2010, dann wurde es zwei Jahresrhythmus und dann kam kurze Corona-Pause. Seitdem dauert es 3 Jahre, bis wir ein neues Hall-Game bekommen. Woran liegt's? Wahrscheinlich auch am Arbeitsaufwand für andere Verlage, für die du arbeitest.
Das hat ganz viele verschiedene Gründe. Zum einen, ich mache das ja, wie du schon richtig gesagt hast, aus Hobby und muss nicht jedes Jahr ein Spiel rausbringen. Das heißt, ich kann das in dem Tempo machen, wie mir Spiele begegnen. Manchmal begegnet mir halt länger keine Spielidee, die ich veröffentlichen möchte. Manchmal knobelt es sich. Und dann ist auch die Entwicklung manchmal verzögert. Zum Beispiel, was du eben gesagt hast, dass dann Corona dazwischen kam. Da hatte ich ein Jahr lang keine Testrunden. Das sorgt für Pausen. Aber im Schnitt kann man schon sagen, dass es etwa alle 2 Jahre war. Am Anfang ja mal ein Jahr, zuletzt 2 Jahre. Für die Zukunft kann ich es einfach nicht sagen. Das hängt davon ab, wann mir das nächste schöne Spiel begegnet, was ich unter Hall Games rausbringen möchte.
Was bedeutet denn, ein Spiel begegnet dir? Wie sieht das aus? Ihr trefft euch dann irgendwo oder kommt ein Autor zu dir und legt es vor?
Laster gefallen.
Ja, das sage ich deswegen, weil ich suche nicht aktiv nach Spielen. Aber in den Spielerunden, wo ich unterwegs bin, begegnen mir manchmal Prototypen. Das fing ja mit Lu Yang damals an, dass ich für Uwe Rosenberg, nein, nicht für ihn, ich habe für die Seite 100.000 damals eine Rezension geschrieben, danach nochmal Uwe Rosenberg getroffen und dann hat er mir halt das nächste Spiel, Lu Yang, gezeigt, was ich wieder toll fand und dann auch ja den Verlag daraufhin gegründet habe und auf der Messe war. Und für den Messetermin hat sich dann Stefan Feld bei mir gemeldet, ob wir uns nicht mal zusammensetzen können oder er mir eine Idee zeigen dürfte. Und da es Stefan Feld schon damals so mein Lieblingsautor war, konnte ich natürlich nicht widerstehen, ihn anzuhören. Und da ist dann relativ schnell das Luna daraus geworden. Und als ich mit Luna auf der Messe war, hat sich Rüdiger Dorn bei mir gemeldet und wollte mir was zeigen. Da ist dann Istanbul und Il Vecchio später draus geworden. Und bei den meisten Autoren, nein, eigentlich bei allen, ist es dann so, dass die schon so zufrieden mit der Zusammenarbeit waren, dass sie dann mit weiteren Entwürfen wieder zu mir gekommen sind.
Du bist ja jetzt gerade so drüber geritten mit dem Uwe Rosenberg. Da bin ich jetzt gerade noch mal ein bisschen fest hängen geblieben. Man gründet ja nicht einfach so einen Verlag, weil einem ein Spiel gefällt. Vielleicht magst du uns das noch mal ein bisschen ausschmücken. Also ich meine, dass Uwe Rosenberg Spiele hat und sagt, hier, ich habe was in der Schublade, ich würde gern kleinere Verlage, die es schon gibt, unterstützen. Das wissen wir ja inzwischen. Da hat er uns ja auch hier erzählt, dass das irgendwie, dass er das eine schöne Geste findet. So. Aber du hattest ja noch keinen Verlag. Du warst ja einfach in einer Spielerunde. Wie kam es denn dann dazu? Weil Uwe gesagt hat, das Spiel hat noch keinen Verlag, willst du das selber machen? War das wirklich einfach so? Und du hast dann gesagt, ja klar, warum nicht? Also man macht ja nicht einfach so einen Verlag. Wie ist das entstanden?
In der Kurzform war es wirklich genau das. Aber du hast natürlich recht, die Geschichte drumherum ist etwas länger. Also was ich eben schon gesagt habe, über die Rezension zu Agricola bin ich ins Gespräch mit Uwe dann gekommen und habe ihm gesagt, ja, auch da im Detail, die Regel war furchtbar, die Anleitung zu Agricola. Wenn er das nächste Spiel hat, helfe ich ihm gerne. Dabei darf er mich das zum Korrekturlesen geben. So, und das nächste Spiel war Le Havre und er hat mir tatsächlich dann die Anleitung gegeben und die habe ich mehr oder weniger neu geschrieben, die er mir gegeben hat. Und davon war er dann sehr angetan, sodass er dann für Lo Yang ich erst zum Testspiel gebeten hat. Ich habe gesagt, ja, wieder ein tolles Spiel. Ich würde auch wieder die Anleitung für dich schreiben. Und dann meinte er, Anleitung gut und schön, aber ich habe noch gar keinen Verlag, weil Lookout, der sonst seine Spiele da gemacht haben, wäre an diesem Spiel nicht interessiert, ob ich nicht den Verlag machen wollte. Meine Reaktion war, keine Chance, ich habe Beruf, ich habe Familie, wie soll ich das dann nebenher noch machen? Und da war sein Angebot, ja, aber ich bringe dich mit allen Leuten in Verbindung, mit den Produzenten, mit dem Grafiker, mit dem Verlag. Du musst eigentlich nur das Spiel fertig entwickeln und den Rest helfe ich dir. Und dann habe ich dann, ich glaube, 1-2 Monate überlegt und konnte natürlich dem nicht widerstehen. Wenn man in der Spieleszene drin ist, mag man auch gerne hinter die Kulissen gucken. Und mit Uwe Rosenberg an der Seite fühlt man sich natürlich auch irgendwo geehrt, dass er einem das zutraut. Ja, und dann bin ich mal ins kalte Wasser gehüpft und habe es probiert.
Du hast in vielen Interviews immer von wir gesprochen. Wenn du von Hall Games gesprochen hast, dann meintest du Uwe und dich. Welche Rolle spielt denn Uwe Rosenberg noch heute? Wir wissen, er gibt vielen Verlagen einen Anschub, beispielsweise durch die Kontakte, ist aber auch an den Verlagen beteiligt. Wie sieht es bei Hall Games aus? Ist Hall Games ausschließlich Ralf Brun oder gibt es noch andere Teilhaber?
Hall Games ist tatsächlich ausschließlich Ralf Brun. Ich habe natürlich Helfer hier und dort, aber jetzt keine Festangestellten. Und Uwe ist tatsächlich auch gar nicht beteiligt. Ja, beim Anschub und beim ersten Spiel war er voll dabei.
Klar.
Aber ab dem zweiten Spiel war er raus. Es ist nicht so, dass er mir nicht noch weitere Prototypen gezeigt hat, aber es war keiner dabei, wo ich gesagt hätte, ja, das möchte ich unbedingt rausbringen. Und deswegen kam es zu keinem weiteren Uwe Rosenberg-Spiel, was nicht heißt, dass ich nicht eins machen würde, ist aber, da sind wir bei dem Punkt, was ich vorhin gesagt habe. Ein Spiel muss mich schon so begeistern, dass ich weiß, ich kann das 3 Jahre am Stück spielen. Und so lange dauern die Entwicklungen inzwischen. So, und da habe ich dann auch einen recht hohen Anspruch. Und auch von Stefan Feld nehme ich nicht alles. Nur als Beispiel ein bisschen auch zuerst gezeigt, das wollte ich nicht haben. Aber es bleibt genug übrig, um mich gut zu beschäftigen.
Dann erzähl uns doch mal, Ralf, ganz konkret, was interessiert dich denn an Spielen? Was muss ein Hallgame können, damit es in die Reihe bei dir passt, dass du, wenn du sagst, wenn du ihm begegnest, dass du sagst, yo, ist super und ich möchte da 2-3 Jahre Arbeitszeit rein investieren. Nach was für Ideen, was für Mechanismen suchst du vor allem?
Das wäre schön, wenn ich das formulieren könnte. Das ist tatsächlich das Spielgefühl. Es reicht mir auch nicht das Lesen einer Anleitung und so weiter. Ich muss ein Spiel spielen und dann merke ich, boah, das hat was, das will ich öfter spielen. Es gibt auch Spiele, wo ich nach 2 Jahren festgestellt habe, nö, es geht nicht, muss ich zurückgeben, kriege ich doch nicht hin, das fertigzustellen. Aber da können wir auch gleich nochmal bei Medico zu, weil da war das 2-mal tatsächlich der Fall, dass ich es zwischendurch zurückgegeben habe. Da für Hall Games speziell müssen es Spiele sein, die ein gewisses Mindestlevel an Anspruch haben, da ich nur Kennerspiele und aufwärts für die Hall Games, fürs Hall Games Portfolio nehmen kann. Aber mir passiert das natürlich auch mit Familienspielen und kleineren Spielen. Das sind nur die, guck mal, vielleicht auch noch dazu, die bringe ich dann bei anderen Verlagen unter, meistens bei Pegasus. Zum Beispiel in Istanbul war mir damals, als es mir gezeigt wurde, zu leicht oder zu seicht, wie auch immer, für Hall Games. Aber ich fand es toll, wollte es bearbeiten, aber das habe ich dann halt an Pegasus, als freier Redakteur für Pegasus bearbeitet. So, es ist also nicht mal der Schwierigkeitsgrad, an dem ich mich festmachen könnte. Ich freue mich über einen tollen neuen Mechanismus, aber ganz oft, wenn man mal ehrlich ist, sind es nicht neue Mechanismen in den Spielen, sondern sie bekannte Mechanismen, die nur besonders hübsch und schön zusammenpassen und sich mal etwas anders anfühlen. Und da es da um das gefühlte Erlebnis geht, ist es schwierig, das konkret festzumachen, bei welchen Spielen ich dann zuschlage.
Aber es ist schon eindeutig, oder man hört es raus, das sind Spiele, die du selber auch spielen willst und langfristig spielen willst, so Evergreens in deinem Schrank sozusagen sein sollten.
Absolut, richtig. Ja. Ich gucke nicht auf den Markt, was der möchte. Ich gucke allein nach meinem eigenen Spielinteresse und habe auch das Glück, jetzt mit den Autoren, mit denen ich zu arbeite, dann in die gleiche Richtung zu denken beim Entwickeln, dass man da nicht gegeneinander arbeitet. Sowas kann natürlich auch passieren, wenn ich es komplexer haben möchte als der Autor oder andersrum. Es ist dann nie der Fall gewesen bisher.
Du bist jetzt ja nicht wirtschaftlich abhängig von deinem Verlag, weil du ja immer auch einen festen Beruf hattest und das auch so halb Hobby, halb aus Interesse auch gemacht hast. Aber natürlich, wenn man dann so sieht, man hat in Istanbul bearbeitet, man hätte das auch im eigenen Verlag machen können und dann wird das Kennerspiel des Jahres. Das macht finanziell ja wahrscheinlich schon einen großen Unterschied, ob du jetzt einfach nur eine Honorarrechnung an Pegasus als Redakteur stellst oder eben dann auch beteiligt bist an einem Boost, der durch so einen Preis dann auch kommt. Hattest du da rückblickend dann auch vielleicht so Momente, wo du sagst, schade, dass ich nicht doch irgendwie vielleicht ein bisschen mehr in diese Kenner- oder Familienecke auch mit Hall Games gegangen bin, um das Ganze finanziell vielleicht so aufzustellen, dass du es vollberuflich machen kannst? Oder war das nie deine Absicht oder grämt dich da nichts?
Das war nie meine Absicht, da grämt mich tatsächlich nichts, auch wenn sich das jetzt vielleicht komisch anhört. Mir war immer wichtig, dass ich Spiele als Hobby behalte und nicht als Arbeit ansehen muss. Ich hatte immer die Befürchtung, dass wenn ich es als Arbeit ansehe und jeden Tag daran arbeiten muss, dass ich mir das Hobby damit kaputt mache.
Verstehe.
Und so konnte ich jederzeit für den eigenen Verlag mir Zeit lassen. Wenn ich in einem Jahr keine Lust hatte, kam es halt im nächsten Jahr raus. Also nicht, dass es passiert ist, aber ich hatte immer die Freiheit, das zu tun. Und das hätte ich nicht mehr machen können, wenn ich davon, von dem Einkommen abhängig gewesen wäre. Und was jetzt konkret Istanbul angeht, ja, das sieht jetzt aus, boah, wenn du jetzt der Verlag gewesen wärst. Aber ich behaupte auch einfach mal, wenn ich der Verlag gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich nicht Kennerspiel geworden. Pegasus tut ja auch was dafür, sei es im Marketing, sei es auch mit Feedback bei der Entwicklung, wo sie ein bisschen mehr mitsprechen dürfen. Das kann man jetzt gar nicht mehr sagen, was woran es lag und ob es auch so gereicht hätte zu Kennerspiel, wenn es ein Hall-Games-Spiel gewesen wäre.
Reden wir nochmal über Hall Games, was ein Hall Games Spiel ist. Wenn man sich auf die Spuren begibt, Ralf, du sagst ja, es muss dir gefallen, war es so ein bisschen im Ungefähren eben. Machen wir mal einen Vergleich zu dem, was du vor 17 Jahren gesagt hast in einem Interview. Erstens, zu Spielen, die du suchst, ich mag Spiele mit geringem Interaktionskonflikten. Was gefällt dir daran nicht, dass zu viel Interaktionskonflikte da sind, wenn es zu sehr gegeneinander geht? Was suchst du da ganz genau? Was ist da deine Linie?
Also das ist auch immer noch so. Ich mag keine, und das ist völlig subjektiv und persönlich, keine direkte Interaktion in Mehrpersonenspielen. In Zwei-Personen-Spielen ist etwas anderes, da muss es direkt gegeneinander gehen. Aber in Mehrspielerversionen ist es mir lieber die sogenannte indirekte Interaktion zu haben, die finde ich toll. Also wenn jeder Zug, den ich mache, auch Auswirkungen auf die Züge der Mitspielerin hat. Aber ich spiele immer für mich. Ich mag dieses Gefühl nicht, dass ich speziell mir eine Person rauspicken kann, gegen die ich dann spiele. Auch wenn die Kosten sind, dass ich auch mitverliere.
Und dann hast du in dem gleichen Interview noch etwas gesagt, und zwar, das war, müssen wir eine Quelle nennen, das war ein Interview mit der Website Klickenabend 2009. Kooperative Spiele werden die Ausnahme bleiben. Sie sind eine nette Abwechslung, hat Ralf Ruhm gesagt. Die meisten Spieler spielen kompetitiv. Stimmt das für dich heute noch? Und wird es auch mal Kooperative bei Hall Games geben oder ist das nicht dein Genre?
Wenn ich das mal tatsächlich gesagt habe, dass es die Ausnahme bleibt, dann hat sich das tatsächlich sehr geändert.
Ist ein paar Jahre her.
Ja, ich weiß. Da gab es aber auch kaum kooperative Spiele. Inzwischen
nicht so viel,
sind sehr viele. Mhm. Und inzwischen ist das fast meine Lieblingsgenre geworden. Es gibt so viele tolle Koop-Spiele, die ich gerade gerne spiele. Vom Bombusters oder Take Time angefangen und Konkret, Peak Team. Ich habe an einem auch schon mitgearbeitet, das Peak Team, das bei Matago erschienen ist und jetzt in diesem Jahr bei Huch in der deutschen Übersetzung erscheint. Da war ich tatsächlich der Redakteur davon. Also ich mag auch Koop-Spiele, auch wenn ich gemerkt habe, dass die ganz anders zu bearbeiten sind als kompetitive Spiele.
Dann wollen wir gleich das nächste aufdecken, wenn du jetzt schon kooperative Spiele deine Ausrichtung geändert hast. Wie sieht es denn aus mit Worker Placement? Da hast du in der Spielbox 2014 gesagt, du bist Worker Placement Fan, was jetzt auch nicht verwunderlich ist, wenn man mit Uwe zu tun hat, ne, und mit Agricola angefangen hat. Ist das immer noch eins deiner Lieblingsgenres?
Ich mag immer noch Worker Placement, aber ich weiß nicht, ob ich das als Lieblingsgenre noch bezeichnen würde oder ob ich überhaupt ein Lieblingsgenre habe, weil ich guckt nicht speziell mehr auf einzelne Mechanismen, ich gucke mehr auf das Gesamtbild. Und inzwischen gibt es ja auch mehr Spiele, die haben halt Worker Placement als ein Element, aber das ist nicht unbedingt das Hervorstechendste. Und fallen mir gerade vielleicht keine Beispiele ein. Also ich mag immer noch sehr gerne Worker Placement, das schreckt mich gar nicht ab, aber ich probiere auch alles andere aus. Ja.
Im selben Interview mit der Brettspielbox 2014 hast du dann auch noch über das Thema Spielanleitungen gesprochen. Da hast du gesagt, du arbeitest an einer Anleitung gut 100 Stunden. Muss man einfach mal sacken lassen. Das ist eine Menge Zeit. Die Spiele, die du hast, sind ja nicht besonders einfach, sondern da muss man schon ein bisschen Gehirnschmalz reinpacken. Aber wer meint, er könnte mal gerade ein Spiel machen und eine Anleitung dazu schreiben, der hat jetzt mal einen Maßstab. Ralf Bruhn arbeitet an einer Spielanleitung 100 Stunden. Das können auch noch mehr sein, wenn man das Ganze dann abstimmt. Und da reden wir noch nicht von Layout, Satz und so weiter. Da kommt also eine ganze Menge zusammen. Was frisst da so viel Zeit, dass du, wenn du das wirklich ordentlich machen willst. Was ist da so besonders, dass es so lange dauert oder an welcher Stelle bist du persönlich auch besonders akribisch?
Anleitungen sind für mich mit das Wichtigste in einer Spieleschachtel. Auch wenn es inzwischen, ich meine, ne, du hast es richtig gesagt, das ist 12 Jahre her, inzwischen gibt es andere Medien auf YouTube, Videoerklärungen und so weiter, die wir damals noch nicht in der Form so ausführlich zur Verfügung hatten. Und da war eben das, was in der Schachtel lag, die einzige Methode, sich das Spiel selbst beizubringen. Und da habe ich schon immer sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, dass alles richtig und vollständig und gut formuliert und gut aufgebaut ist. Auch wenn ich natürlich jetzt mit der Erfahrung weiß, es gibt keine Anleitung, die jedem gefällt und die jeder gleich gut versteht, weil einfach die Aufnahmetechniken der verschiedenen Personen unterschiedlich sind. So versuche ich aber doch möglichst viele damit abzuholen. Ob es immer noch 100 Stunden sind oder ob es durch die Erfahrung jetzt etwas schneller geht, ich zähle da die Stunden nicht einzeln mit. Aber ich muss schon sagen, also dieser, du hast gerade gesagt, Layout-Satz kommt noch dazu. Nein, das ist noch schon mit drin. Also wenn ich im Dialog mit dem Grafiker bin, der die Anleitung setzt, auch das sind sicherlich nochmal 10, 20 Stunden oder noch mehr, immer wieder Korrektur zu lesen und immer wieder Fehler zu finden, auch wenn es am Ende nur noch um die Tippfehler und die Trennungsfehler und also nichts mehr, was noch inhaltlich was ändert, aber auch diese technische Genauigkeit frisst sehr viel Zeit.
Ich will jetzt keinen deiner KollegInnen auf den Fuß treten, aber ich sichte als Teil der Juryarbeit ja auch irgendwie fast den gesamten Jahrgang und lese wirklich fast nahezu alle Anleitungen zumindest mal quer und schaue auf jeden Fall rein, weil das halt auch ein wichtiges Argument ist bei uns bei der Juryarbeit. Harald Schrapers, unser Vorsitzender, hat da auch starke Kritik geäußert jetzt so bei dieser jährlichen Zusammenfassung bei der Bekanntgabe der Nominierten. Verstehst du die Kritik, die Harald da gesagt hat, dass Anleitungen in letzter Zeit vermehrt wieder fehlerhafter, unpräzise sind und teilweise, was du auch gerade gesagt hast, was eigentlich dazugehört, ganz, ganz viele so auch Tipp- und Rechtschreibfehler haben, also dass die Verlage da weniger Zeit und Geld reinstecken möchten. Kannst du das nachvollziehen oder verstehen?
Das ist ein sehr interessanter Punkt, was du gerade sagst, weil das ist uns Redakteuren bewusst. Das ist ja nicht erst in diesem Jahr, seit Jahren hören wir von der Spiel des Jahres Jury, dass die Anleitungen, dass viele Anleitungen nicht gut genug fertig entwickelt sind. Unser Problem dabei ist, ihr nennt natürlich nicht, könnt ihr nicht machen, nicht welche. So, das heißt, man weiß gar nicht, was meint ihr denn überhaupt? Welche Sachen sind schlecht und in welchen Anleitungen? Zum Beispiel kann es ja sein, dass 8 perfekt sind, aber 2 ganz schlecht. Dann müsst ihr natürlich sagen, die 2 haben wir aussortiert, weil sie nicht gut waren. Aber solange die 8 perfekt nicht wissen, dass sie perfekt waren, die fühlen sich mit angesprochen. Deswegen können wir mit dieser Kritik nicht direkt was anfangen. Aus der eigenen Erfahrung ich lese gar nicht so viele fremde Regeln. Ich habe das Glück, dass mir die Anleitungen erklärt werden. Ich hatte den Eindruck, als wenn der Standard in den letzten Jahren sehr viel, sehr gestiegen ist sogar. Ich kann jetzt allerdings nichts für den zum aktuellen Jahrgang sagen. Und ja, zu jeder Anleitung, die man mir zeigt, könnte ich Verbesserungsvorschläge sagen. Aber wahrscheinlich gilt das umgekehrt auch für Leute, die meine Anleitungen lesen, weil jeder ein bisschen anderen Stil dann auch hat.
Also man vermisst die goldene Feder von früher, ne? Die müsste eigentlich wieder kommen.
Dieser Sonderpreis. Ja, über die reden wir auch ab und zu, aber da würde ich auch sagen, es gibt so viele sehr gute Regeln, dass ich oder Anleitungen, dass ich Schwierigkeiten hätte als Jury zu sagen, welches ist denn die beste. Mhm. Das heißt, man hat dann vielleicht eher diesen Preis mal einem Spiel gegeben, das eine ungewöhnliche Anleitung hatte. Aber ungewöhnlich heißt nicht unbedingt besser.
Du hast ja gerade gefordert, dass man die nennt, die schlechten. Vielleicht sollten wir die Essener Feder umbenennen. Für die schlechteste Anleitung des Jahres vergeben.
Vorsicht, Manuel, Vorsicht. Du hast ja eben gehört, wenn man eine Regel kritisiert, kann es sein, dass ein Autor auf einem zukommt und sagt, schreib mir mal die nächste und dann hat man plötzlich einen eigenen Spieleverlag an den Hacken. Ja. Das müsstest du dir überlegen.
Ich will ja nicht die Jury sein, das sollen schon die RedakteurInnen untereinander ausmachen.
Ja, aber wer in der Jury so gut über Regeln und Anleitungen beurteilen kann und vielleicht mal Korrekturvorschläge gibt, ja, ich habe das schon auch so wahrgenommen. Nee, also ich würde gern mal das als Hilfe hören oder als Support interessiert, was da die Kritikpunkte sind, so allgemein wie es geht.
Also wir können es natürlich nicht einzeln rausgeben, das ist ja ganz klar, aber bei uns zählt ja nicht die Schreibweise, der Stil, sondern da geht es halt vor allem darum, wenn ich einer unbedarften Spielegruppe diese Anleitung hinlege, verstehen sie das Spiel, ohne dass jemand von außen eben als Erklärbär kommt und das Spiel erklärt. Das ist ja für uns das ausschlaggebende Argument. Deswegen geht es gar nicht so sehr um Stilfragen, sondern inhaltlich schafft die Anleitung es, das Spiel zu vermitteln, ohne große Hürden. Oder manche Anleitungen schaffen es halt tatsächlich, das Kunststück, ein Spiel komplizierter wirken zu lassen, als es eigentlich ist, wenn man es in 5 Minuten erklärt und die Leute lesen die Anleitung und stehen vorm Berg. Das ist so das Problem an der Sache.
Ralf, denkst du, dass du vielleicht als freier Redakteur auch eine andere Arbeitsruhe hast als die Festangestellten, die sehr, sehr viele Projekte gleichzeitig betreuen müssen? Du warst ja IT-Systembetreuer, arbeitest jetzt nur noch als freier Redakteur, nur noch in Anführungsstrichen für den eigenen Verlag, für andere Verlage wie Spielwiese, Matago, Queen Games Hoch hast du eben genannt. Aber du kannst es dir aussuchen, welche Sachen du annimmst und das Ganze ein bisschen selber steuern. Ist bei den Festangestellten im Verlag nochmal ein ganz anderer Druck, fertig zu werden und kann man das dann auch immer so steuern, weil man eine Regel fertig haben muss und abgeben muss, weil manchmal ist dann plötzlich eine Messe und das Ganze muss ja noch fertig sein. Ist das immer noch so, dass da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Regel auf dem letzten Drücker geschrieben wird?
Das ist auf jeden Fall so. Und das hat auch nicht unbedingt mit schlechter Planung zu tun. Mir ist es jetzt ja selbst fast so gegangen mit Medico, dass ich, obwohl ich habe eben gesagt, wie viel Zeit ich bei der Entwicklung gelassen habe, dass dann am Ende es doch sehr, sehr knapp wurde, aus verschiedensten Gründen, dass ich selbst bei Medico, also ich hoffe, die Anleitung ist gut geworden, aber auch da, ich hätte gerne noch mal 2 Wochen mehr Zeit gehabt, um noch mal mehr Leuten das Spiel vorzulegen. Weil das habe ich auch gemerkt. Selbst wenn ich 10 Leuten gezeigt habe, der 11. findet immer noch Sachen. Da bin ich aber auch übergenau, wo du gerade andere Verlage abgesprochen hast. Ich korrigiere noch weiter, wo die meisten Verlage aus Kostengründen das gar nicht leisten können, noch länger zu warten. Das ist einfach was, das nehme ich mir heraus jetzt als Verlag, dass es mir nicht um die Zeit geht. Meine eigene Arbeitszeit zählt ja sowieso nicht. Und deswegen stecke ich da mehr Zeit rein, als andere sich leisten können, glaube ich. Also es gibt andere, die machen es trotzdem sehr gut und sehr genau, auf jeden Fall.
Ja. Dann biegen wir doch mal ab Richtung Medico, Spiel Nummer 8 bei Hall Games in diesem Jahr. Wer jetzt glaubte, dass Stefan Feld zu Alea gehört oder Alea zu Stefan Feld, der wurde ja da eines Besseren belehrt, weil es ja die City Collection bei Queen gibt. Also wer jetzt glaubte, dass Stefan Feld ausschließlich bei Queen unter Vertrag ist, hat in den letzten Jahren auch mal gemerkt, dass wieder andere Spiele aufgetaucht sind. Aber tatsächlich unter den 8 Spielen bei Hall Games ist das 5. Stefan Feld Spiel. Was ist das Besondere an der Zusammenarbeit mit Stefan, dass ihr euch immer wieder zusammenraucht, auch wenn du mal das ein oder andere Spiel von ihm ablehnst oder es ihm zweimal zurückgibst, wie das bei Medico der Fall gewesen ist, wie du gerade gesagt hast. Wie ist die Zusammenarbeit mit Stefan Feld, dass das bei euch über die langen Jahre immer wieder funktioniert?
Das hatte ich eben schon mal in einem Satz angedeutet. Ich habe bei ihm das Gefühl, dass wir sehr in die gleiche Richtung denken und einen sehr ähnlichen Spielegeschmack haben. Das heißt, wenn er mir eine seiner Spielideen zeigt, weiß ich, wo es hingehen soll. Und wenn ich Anmerkungen und Korrekturen mache, dann versteht er die und kann die auch sofort umsetzen und seinerseits wieder Sachen reinbringen, an die ich noch nicht gedacht habe. Also das haben wir immer wieder festgestellt, dass Spiele, dass das gemeinsame Entwickeln von Spielen auch sehr gut funktioniert. Das heißt, bei ihm ist es auch so, er zeigt mir ein Spiel nicht erst, wenn es 90% fertig ist, sondern schon deutlich früher. Das hat nichts mehr mit dem zu tun, mit dem wir angefangen haben. Eigentlich erkennt man fast nichts davon wieder. Aber es ist dann auch über 3 oder 4 Jahre hinweg immer wieder ein, wir tauschen was aus und tun was Schöneres rein oder was Besseres rein, bis wir ein Produkt haben, was gar nichts mehr mit dem Anfang zu tun hat. Und wir haben beide eben den Spaß an diesem Entwickeln. Das ist uns auch jeweils noch wichtiger als hinterher der Verkauf des Spiels. Ich meine, es ist schön, wenn Leuten das Spiel gefällt. Aber mich und ich denke auch Stefan ist begeistert immer noch der Entwicklungsvorgang am meisten. So. Gerade da wir da so parallel denken, glaube ich, funktioniert das immer wieder, dass er mir auch neue Spiele von sich aus zeigt oder ich ab und zu mal nachfrage, ob er noch was Neues für mich hat.
Jetzt hattest du ja erwähnt, dass du es zweimal schon wieder zurückgegeben hast. Magst du das ein bisschen, weil das finde ich super spannend, da mal Einblick zu kriegen. Lag das dann am Spiel, an den äußeren Umständen, also welche Gründe führen dazu, das Spiel dann zu sagen, nee, ich mach's doch nicht und dann doch wieder zurückzuholen? Das würde mich interessieren, wenn du uns ein bisschen Einblick geben kannst.
Es beginnt ja damit, dass Stefan mir ein Spiel zeigt und ich sage, ja, das gefällt mir, das hat was. Es ist nicht fertig, klar, es muss nur bearbeitet werden, aber das hat was. So, und dann habe ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ein Jahr lang oder ein paar Monate lang es getestet und habe gemerkt, bei mir zu Hause in den Spielekreisen kam das Spiel gar nicht so gut an. Und ich konnte da nicht genau festmachen, warum. Und schon gar nicht, manchmal weiß man ja, ich muss ein Element austauschen und dann geht's in die richtige Richtung. Und das hat da irgendwie nicht funktioniert oder sind wir nicht weitergekommen. Und dann habe ich es eben irgendwann zurückgegeben und ich meine auch, dieses Spiel hat zwischendurch bei anderen Verlagen gelegen, bestimmt auch mal bei Alea. Und es ging immer wieder von dem Redakteur so, dass, ah ja, das hat was, aber wir kriegen es nicht zu Ende oder nicht weiter. Und ich kann auch nicht mehr genau sagen, wann es das zweite Mal war, ist auch schon länger her. Und irgendwann vor 2, 3 Jahren haben wir dann den Ansatz gefunden. Ich kann gar nicht mehr mit dem Finger drauf zeigen, was es gewesen ist. Aber dann haben wir gemerkt, jetzt ist es so gut, dass es uns gefällt, aber auch unsere Testrunden. Und, ich würde es gerne konkreter benennen, das kann ich aber leider nicht, was das gemacht hat, weil es sind viele kleine Änderungen, die es manchmal ausmachen, dass ein Spiel funktioniert, das vorher geholpert hat.
Und die heilige Dreifaltigkeit bei Hall Games ist wieder zusammen. Ralf Bruhn, Stefan Feld und Illustrator, Grafiker Dennis Lohausen ist da. Dennis Lohausens 5. Illustration in Folge für Hall Games. Er hat ja auch schon an Spiele-Stories mitgestrickt und Geschichten drumherum gemacht. Ich glaube, du hast Bonfire eben gerade erwähnt. Er ist da auch ein wichtiger Teil von Hall Games geworden in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
Absolut. Für ihn gilt das Gleiche eigentlich wie für Stefan. Man versteht sich blind. Jeder Vorschlag, den der eine macht, wird vom anderen verstanden, weiterentwickelt und weiterbedacht. Und ich glaube, bei uns funktioniert auch gut. Ich lasse dem Illustrator auch ziemlich freie Hand bei dem, was er tut und lasse ihn auch eigene Vorschläge entwickeln oder sogar noch mal das Thema ändern, wenn er möchte. Und Dennis ist einer, der das sehr gerne tut. Und das passt auch zu den Spielideen, die ich ihm bringe. Also wir spielen auch immer das Spiel selbst. Dennis wohnt bei mir in der Nähe, in Köln. Und dann haben wir durchaus die Gelegenheit, auch mal so ein Prototyp zu spielen. Und dann merkt man gleich, wie es in ihm arbeitet, wie man das thematisch, illustratorisch umsetzen kann. Und bis jetzt hat mir alles super gefallen, was er sich ausgedacht hat. Dieses Mal bei Medico haben wir nur ein bisschen was anderes gemacht, dass ich mal eine andere grafische Richtung ausprobieren wollte, als wir zuletzt den Gin oder Bonfire oder Aquasphere ausprobiert haben, mit etwas reduzierter Grafik auf dem Cover. diese Richtung habe ich ihm vorgegeben, aber er hat es wie immer super genauso umgesetzt, wie ich es gemeint habe, ohne dass ich es ihm so genau gesagt habe. Ja, also es ist immer wieder eine Freude, mit ihm auch zu arbeiten, und deswegen frage ich ihn auch gerne immer wieder.
Okay, ja, dann reden wir doch mal genauer über Medico, über die Neuheit, die im Herbst erscheinen wird. Die Geschichte kann man schon nachlesen, zum Beispiel auf deiner Homepage von Hall Games. Man ist unterwegs im europäischen Mittelalter und als fahrender Bader und bietet verschiedenen Menschen Hilfe an, und man sammelt seltene Heilmittel ein, die man auf Märkten zu Geld machen kann. Man überbringt Briefe im Auftrag der Kirche. Wichtig, damit man das Wohlwollen des Klerus sich sichert. Man kann in Klosterbibliotheken nach Rezepturen suchen, in großen Städten Instrumente, medizinische Instrumente kaufen, und dann geht es immer weiter und weiter geschichtlich. Man bringt die Kinder zur Lehre in Badehäusern unter, heilt den Stadtherren und erwirbt so seine Gunst, und vielleicht kann man ja auch einen berühmten Medikus treffen. Das ist so die Geschichte, die da entblättert und nachgespielt wird. Was passiert da ganz genau mechanisch? Wie spielt sich Medica da ganz konkret? Wir sind unterwegs und wir sind an verschiedenen Orten unterwegs. Ralf, nimm uns mal ein bisschen mit, was in Medico passiert.
Ja, das ist natürlich jetzt in einem Podcast schwierig zu beschreiben, weil dafür würde ich am liebsten jedem einen Blick auf den Spielplan hier erlauben. Ich versuche es trotzdem mal zu beschreiben. Also man stelle sich vor, dass es sieben Orte gibt auf diesem Spielplan. Also sieben kreisförmig angeordnete Segmente. Und man steht als Bader immer in einem dieser Segmente. Und bei jedem Spielzug, den man tut, überlegt man sich, in welches Segment, also zu welchem Ort möchte ich als nächstes fahren oder gehen, ziehen, wie auch immer. Und diese Entscheidung, die findet aber gemeinsam statt. Also am Anfang jeder Runde entscheiden alle verdeckt, an welchen Ort man als nächstes ziehen möchte. Und jetzt ist die Besonderheit, der Nächste, der den Zug macht, der deckt dann seine Auswahlscheibe auf und zieht dann zu diesem Ort. Und an diesem Zug passieren verschiedene Aktionen. Das ist im Gegensatz zu den meisten früheren Spielen, wo es eher Mikroaktionen gibt. Hier hat man schöne, fette Aktionen, eine Hauptaktion und möglichst viele Nebenaktionen. So, und das spielt sich alles auf diesem Weg ab, von einem Ort zum anderen. Das ist auch grafisch dargestellt, dass man einem Weg folgt. Und immer wenn dieser Weg unterbrochen wird durch Symbole, dann kann man an dieser Stelle eine Nebenaktion ausführen, wenn sie denn eben passt. Ich sag mal, der billigste Fall ist jetzt, ich begegne einem Heilmittel. Heilmittel sind die Ressourcen in diesem Spiel, die ich einsammeln kann. Für die brauche ich allerdings Platz in meinen Satteltaschen. Und wenn ich also an einem Heilmittel vorbeikomme, kann ich es einfach einpacken, einsammeln. Ich muss es nicht kaufen, ich kann es aber nehmen, solange ich Platz dafür habe. Und dieses mitgenommene Heilmittel kann ich dann auf verschiedene Arten im folgenden Zug noch verarbeiten. Oder zum Beispiel, wenn ich dieses Segment betrete, dann die nächste Nebenaktion, die mir begegnet, ist dann ein Marktstand. Wenn an diesem Marktstand genau dieses Heilmittel gerade fordert, kann ich das Heilmittel dort abgeben und zu Geld machen. Und dann laufe ich diesen Weg wieder entlang weiter und begegne immer weiteren Stationen, bis ich am Ende an der Stadt ankomme und dort meine Hauptaktion ausführe. Die Hauptaktion ist jetzt nicht besonders stark oder anders als in jedem Aktion, aber das ist das, was ich auf jeden Fall sicher habe, dass ich die einzige Pflichtaktion, die ich im Zug mache. So, und das heißt, ich habe im Idealfall meinen Weg so geplant, dass ich ganz viele von diesen Nebenaktionen zusätzlich zu meiner Hauptaktion ausführen kann. Das ist nämlich für mich genau die Herausforderung im Spiel. Ich kann immer irgendwo hingehen und die Hauptaktion machen, aber es ist nicht klar, dass ich überhaupt Nebenaktionen ausführen kann. Das zu optimieren und auch schon mal zwei Runden vorauszudenken, ist eine Herausforderung. Und das Zweite ist auch zu gucken, was machen die anderen, die vor mir drankommen. Die könnten zum Beispiel genau die auf dem Marktstand geforderte Ressource schon vor mir liefern. Und dann weiß ich zwar, ich sammle die Ressource, kann die dort aber nicht mehr loswerden, dass ich dann den Plan B habe, was kann ich denn sonst mit dieser Ressource anstellen oder mit diesem Heilmittel, wie sie ja heißt.
Gibt es Begrenzungen, wenn man umherreist? Keine Ahnung, kann man beliebig weit reisen? Hat das mit Geld zu tun, wie weit man mit dem Fahrrad kann? Oder liegt das auch an dem Spielbrett, wie weit ich unterwegs sein kann in einem Zug?
Das ist auch ein kleiner, besonderer Mechanismus. Ich kann beliebig weit reisen. Ich sagte eben, ich habe sieben Orte im Kreis angeordnet. Aber ich muss von einem Ort zum anderen auf dem kürzesten Weg gehen. Das heißt, da ich ja kreisförmig gehe, kann ich maximal 3 Orte weit reisen in einem Zug. Weil wenn ich das in der anderen Richtung gehen würde, wäre es ja schon 4 Schritte weit. Das heißt, ich kann bis zu 3 Orte gehen. Ich kann jeden Ort immer erreichen. Aber, und das ist das, was jetzt schlecht ohne Abbildung möglich ist, an diesem Kreis, den ich entlang laufe, da kann ich eben alle 7 Heilmittel, die es in diesem Spiel gibt, einsammeln. Und vielleicht sind die Heilmittel, die ich brauche, um sie zu diesem Ort zu bringen, genau auf dem anderen Weg, den ich nicht gehen kann. So, und da sind wir jetzt bei der Planung, dass nicht alles immer so klappt, wie man sich das im Idealfall vorstellt.
Jetzt wissen wir, wie so ein Spielzug aussieht. Ich lese aber auf der Hallgames-Website, man ist je nach Spielerzahl nur 8 oder 9 Runden im Spiel. Heißt das, ich habe auch nur 8 oder 9 Züge?
Ja, genau das heißt es. Und das, ich weiß, das hört sich komisch an und überrascht mich selber, weil ich mag normalerweise nicht Spiele, wo man nur so selten dran ist. Aber hier fühlt sich das nicht so an. Probiert es aus, ihr werdet es merken, man hat das Gefühl, mehr zu tun. Also ja, im Spiel zu viert hat man nur 8 Spielzüge, wobei man teilweise auch noch Anteile hat an den Zügen der anderen Mitspielenden. Und es gibt auch am Rundenende gegebenenfalls auch mal eine Extra-Aktion, also so kleine Aufweichung von dieser Regel. Aber ja, normalerweise hat man nur 8 Züge und deswegen ist auch jede einzelne Auswahl schon wichtig, die man dann trifft.
Und ich dachte, Lacerda war fies mit 15 Zügen. Ihr unterbietet es nochmal.
Ja, dieses Spiel hier dauert allerdings auch etwas kürzer als Lacerda. Mhm. Also hier sollten 4 erfahrene Spieler unter 90 Minuten bleiben. Deswegen ist kein Expertenkracher hier.
2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren hast du aufgeschrieben. Wann ist es da und was soll es kosten?
Es wird zur Messe in Essen da sein. Das ist zumindest der Plan. Die Produktion läuft gerade. Mhm. Der UVP soll 50 Euro sein.
Okay. Und wann wird es dann wahrscheinlich, weil ja Pegasus auch auf der Packung mit draufsteht, bei Pegasus am Stand ausprobieren können?
Da wird man es auf jeden Fall ausprobieren können, ja.
Und dann noch eine Frage, die ich im Internet gelesen habe, die ich weitergebe, ob auch Buntstifte in der Packung drin sind, um das Cover zu Ende zu malen.
Die Frage habe ich ja noch nicht gesehen. Wo stand denn das? Aber da darf sich jeder berufen fühlen, das fortzusetzen.
Sehr schön. Da kann man ja einen Kunstwettbewerb draus machen. Wer malt am schönsten Lohaus zu Ende?
Ja, genau. Nee, man kriegt ja ab und zu gesagt, deine Spiele sind zu bunt oder zu vollständig. Mhm. Dann haben wir diesmal gesagt, nö, diesmal sparen wir an Farbe. Deswegen ist das Spiel auch billiger geworden.
Sind schwere Zeiten, ja. Da muss man gucken, wo man sparen kann. Sehr schön. Dann vielen lieben Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. War sehr erhellend. Wir freuen uns natürlich sehr auf Medico, wenn wir es dann auch anspielen können. Und wir wünschen uns natürlich, dass du auch in Zukunft ein gutes weiteres oder dein gutes Händchen, dein gutes Näschen, das wollte ich sagen, beweisen kannst und noch weitere Spiele bei Hallgames rauskommen.
Genau, auf dass dir viele weitere schöne Spiele begegnen, wie genau. Du so schön gesagt hast.
Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein durfte.
Gut, wir gehen zurück ins Jahr 96 in Ausgabe 3 der Spielbox und blättern wieder in einer alten Ausgabe. Und ich bin sehr gespannt, ob du A, mal wieder einen Leserbrief hast von einem Harald Schrapers oder so, oder vielleicht auch mal jemand anders, oder was sonst noch passiert ist im Jahr 96.
Ich gucke gerade mal mit den Leserbriefen, die wir hatten. Also irgendwie, Rüdiger Dorn hat einen Leserbrief geschrieben in der Ausgabe Nummer 396 bezüglich einer Regeländerung in einem Spiel von ihm. Und ich habe das für Spiel bei Ravensburger vorgestellt. Es geht um Ex und Hops, war ein kleines Kartenspiel. Eine taktischere, nicht veröffentlichte Variante ließ eine Spielerzahl von 2 bis 5 zu. Dabei wurde eine Farbe zusätzlich eingemischt, schreibt Rüdiger, die für einen imaginären Spieler gilt. Die Karten werden aber nur an mitspielende Spieler verteilt. Ja, also er macht einen Hinweis, dass es da noch mehr gegangen wäre, aber beim Kartentausch wurde meine Originalregel auch nicht übernommen. Also da hat tatsächlich ein Autor in der Spielbox geschrieben, oh, man hätte das aber auch so und so machen können. Interessante Sache. Also, liebe Autoren, wenn ihr uns was schreiben wollt, redaktion@spielbox.de, kommt alles bei mir an und ich gucke mir das mit großem Interesse an und dann können wir dann in den nächsten Ausgaben gerne was dazu machen. Wir können aber auch ein Interview führen. Kein Problem. Wie sah die Spielbox aus vor 30 Jahren? 2026 haben wir jetzt demnächst die Bekanntgabe des Spiels des Jahres und wir haben in der aktuellen Spielbox, über die wir gleich noch reden werden, natürlich die Nominierten aufgelistet und genauso war das vor 30 Jahren. Da gibt es halt eine Seite mit den Nominierten und einen Kommentar. Wow, war wohl ein guter Jahrgang, weil der bemaß sich damals an der Länge der Liste. Es waren 11 Spiele auf der damals noch Auswahlliste genannten Sammlung und die waren einfach alphabetisch sortiert und eines davon wurde dann das Spiel des Jahres. Da waren Titel dabei von Goldsieber zum Beispiel, Ab die Post und Karabande, ein Schnipsspiel, was nach später einen Sonderpreis bekommen sollte. Es waren zwei Spiele dabei von der Firma EG Spiele, kennt man heute relativ wenig bis gar nichts mehr, Sisimizi und Wordwiz. Es war das wunderbare Assoziationsspiel und Legespiel Button Dat. Bei Ass kam das damals heraus, wo man mit Stäbchen, langen und kurzen Stäbchen und mit so kleinen Glassteinchen etwas legen musste und zwar halt immer noch im Wechsel mit einem Mitspieler und versuchen musste, dass die anderen herausbekommen, was man denn da eigentlich für eine Aufgabe legt. Das Turbo-Kartenspiel Speed war dabei, das wunderbare Kartenspiel Müh und Mehr von Doris Matthäus und Frank Nestel unter anderem. Campanile, Reibach und Co. waren zwei weitere Kartenspieler. Top Race, neue Auflage eines Autorennspiels von Wolfram Kramer. Ja, und dann stand da noch so ein Riesenbrocken drauf. Ja, den hat man wahrscheinlich erstmal so mitgenommen, dachte man. El Grande war auch noch nominiert von Hans im Glück und wir werden in der nächsten Ausgabe, in der übernächsten Ausgabe des Spielbox-Podcasts sehen, wenn wir dann über die Ausgabe 496 sprechen. Das wurde dann tatsächlich Spiel des Jahres. Und da gab es natürlich dann auch intensive Diskussionen darüber, wie es so ein komplexes Spiel werden kann. Dazu aber später mehr, denn in der aktuellen Spielbox damals wurde dann andere Spiele vorgestellt und eins davon hatte man eigentlich auf dem Schirm, dass es dringend auf die Auswahlliste sollte. Das war nämlich noch ein Goldsieber-Spiel. Es hieß Entdecker, war von Klaus Teuber. War eine Entwicklung, die parallel zu Die Siedler von Catan stattgefunden hat. Und es ging um quadratische Legeplättchen. Man ist mit einem Schiff in einen Spielplan hineingefahren und hat dann, je nachdem, wie viel Risiko man eingehen wollte und investieren wollte, hat man weitere Plättchen bekommen und hat dann eine Insellandschaft entstehen lassen. Man hat eine Küstenlinie entstehen lassen. Und das Ziel war, diese Küstenlinie abzuschließen, um dann auf diesen Inseln dann da Punkte zu bekommen, sofern man da eigene Einheiten wie Forts oder Gebäude abgestellt hatte. Das war eine total spannende Idee. Ich war damals völlig begeistert von dem Spiel. Das war für mich ein heißer Kandidat für das Spiel des Jahres. Und es ist nicht mal auf diese Liste gekommen. Und es ist die Frage, warum ist das der Fall? Weil es fanden viele Leute wirklich super. Und es stellte sich dann heraus, auf der Rückseite der Plättchen, dieser quadratischen Legeplättchen, war eine Musterung, die wohl nicht bei allen Plättchen gleich war. Und aufgefallen ist das Ganze bei den deutschen Brettspielmeisterschaften, wo einige Leute ganz genau wussten, es gab verschiedene Kartenstapel noch, wo bestimmte Plättchen dann ergänzt wurden, um diese Inseln auch abschließen zu können. Und es gab einige, die konnten an der Rückseite der Plättchen sehen, was das wohl für ein Plättchen, was das für ein Inselverlauf auf der Vorderseite sein sollte. Klassisches Ausschlussprinzip natürlich für die Jury, kann man nicht machen, Spiel ist fehlerhaft. Mhm. Und es war ein großartiges Spiel und ich habe mich sehr darüber geärgert, dass das passiert ist. Also mir ist es, ich war da so unaufmerksam, mir ist es nicht aufgefallen, wir hatten trotzdem viel Spaß, ich habe es meinen Mitspielern auch nicht verraten, ich habe es auch nicht auswendig gelernt. Es gab nur für mich kleine Mängel an dem Spiel, es gab so ein paar kippelige Steine, mit denen man seinen Goldvorrat markierte und da konnten ein, zwei minimale Dinge kleiner besser sein, aber das Spiel selber war großartig und ich war eigentlich sehr traurig, dass das Spiel nicht berücksichtigt worden ist. Bei Kosmos hat man das ähnlich gesehen. Kosmos hat ja alle Spiele von Klaus Teuber Klaus Teuber hat ja exklusiv später dann für Kosmos gearbeitet. Deswegen hat man 2001 das Spiel ein weiteres Mal herausgebracht unter dem Titel Die neuen Entdecker. Aber da konnte es sich dann auch nicht durchsetzen. Ja, also ich fand es schade, dass das Spiel nicht auf die Liste gekommen ist und ich glaube, dass es immer noch ein tolles Spiel ist. Ich habe es übrigens immer noch im Regal stehen und hole es gerne raus, genauso wie Top Race. Ich habe es eben schon angesprochen, auch das wird in der aktuellen Spielbox des Jahres 1996 besprochen. Kriegt ebenfalls sehr gute Noten. Keine Gnade vor den kritischen Augen der Kritiker gab es für das Spiel Members Only bei Platz von Rainer Knizia. Das hat den Menschen dort gar nicht gefallen. Wäre zu wenig steuerbar, hieß es. Ansonsten war sehr, sehr viel Historie in der damaligen Spielbox drinne, beziehungsweise gründliche Analysen des königlichen Spiels Ur. Eine dreiteilige Serie über Bridge wurde fortgesetzt. Es wurden Spiele über Spielkarten, es gab einen Text über Spielkarten und zwischendrin halt noch einige wenige weitere Rezensionen. Das Spiel im Heft hieß Überflieger. Kam von Friedhelm Krawinkel. 5 neue Spiele für eine Person, also eine Spielsammlung quasi in der Mitte des Spiels. Und wenn man dann so ein bisschen weiterblättert, gibt es hinten ein Spiel namens Timbuktu vom kleinen Verlag DPI Spiele, Grüße nach Aachen, an Barbara und Dirk Henn. Das Spiel ist dann später tatsächlich bei Queen erschienen und dann in einer professionellen Version, also nicht in der handgeklebten Version von den beiden, sondern in einer professionellen Version bei Queen Games später tatsächlich auch nochmal auf der Nominierungsliste der Spiel des Jahres gelandet. Und dann gibt es dann, machen wir ja mal wieder gerne, den Blick auf online aktuell im Jahre 96, betreut von Knut Michael Wolf. Der schrieb dann, dass er jetzt als speziell eine Digitalkamera angeschafft habe, um auch Bilder von den Spielen, die er vorstellt, jetzt ins Internet zu stellen. Das war damals eine echte Neuheit. Also man konnte wirklich Fotos sehen. Es war nicht nur Text. Darauf wurde dann hingewiesen. Das war dann eine ganz wichtige Geschichte, denn das Internet war damals noch so am Anfang des Entstehens. Wir hatten da eben in den letzten Podcasts immer wieder drüber berichtet. Und natürlich gibt's auch da, ich muss mal gucken, hinten auch wieder einen Leserbrief und sagt, ja, und immer diese Geschichten über den ganzen Kram und das braucht man doch alles gar nicht. Also es waren Menschen, die fanden das jetzt auch nicht so spannend. Man braucht auch keine Computerspiele, hieß es da drinnen. Das hat sich durchgesetzt. Computerspiele gibt es in der Spielbox weiterhin nicht. Aber man fremdelte noch so ein wenig mit der Online-Berichterstattung. Und was damals ganz groß war, wird dich wahrscheinlich noch interessieren. Es gibt eine Doppelseite nochmal über das Spiel Netrunner. Okay. Da wurde drüber berichtet. Ja. 93 hat ja Wizards of the Coast zugeschlagen mit Magic the Gathering und dann gab es 96 gab es jetzt ja einen intensiven Bericht über Netrunner, ebenfalls ein Trading Card Spiel von Richard Garfield und das Ganze.
Ich habe die Originalkarten sogar noch hier. Ja. Ich habe beide. Also die Originalkarten habe ich noch einen ganzen Ordner voll und dann die Neuauflage als Living Card.
Und ich liebe die. Ganz hinten noch immer eine Anzeige, das waren über mehrere Hefte Anzeige zum Spiel Mittelerde, Middle-Earth, The Wizards, inklusive einer weiteren Karte, die da beigeheftet wurde. In Papier wurde sie beigegeben. Bei mir heißt es das schwarze Pfeil. Die liegt noch in Mint-Form vor. Also kann ich nur sagen, wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Das war also Thema Sammelkarten, war damals noch ganz gut. Und ansonsten gab es auch diverse Kartenspiele, die vorgestellt werden. Warum sage ich das? Weil ich auf eins noch eingehen will. Reibach und Co. erschienen bei der Firma FX Schmied von Alan A. Moon und Mick Ado. Weißt du, wer Mick Ado ist?
Mikado.
Ja.
Der gleiche Mensch wie L. Udicus.
Nah dran, also so ähnlich, fast die gleiche Generation. Mikado heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen Peter Germann. Peter Germann ist der Kompagnon bzw. der Vice President von White Wind, von den Spielen, die Alan A. Moon seinerzeit rausgegeben hat in den 90er Jahren. Er hatte ja einen eigenen Spielverlag. Und wir haben davor im Spiel der Spielbox Nummer 1 drüber berichtet, im Gespräch mit Alan A. Moon, der sagte, oh, er hätte das Ding finanziell fast vor die Wand gefahren und er hätte das Geld der beiden Spiele des Jahres, die er dann als Auszeichnung bekommen hat für Elfenland und Zug durchaus gebraucht, um erstmal wieder auf Null und dann ins Plus zu kommen. Weil mit dieser Firma, das hat nicht ganz so gut geklappt. Der Kompagnon damals, beziehungsweise derjenige, der das redaktionell alles umgesetzt hat, war Peter Germann, genannt Mick Ado als Pseudonym. Warum? Ganz einfach, auf dem wunderschönen Kartenspiel Reibach und Co. es war eine kleine Packung, war angeblich nicht genug Platz, sagte der damalige Redakteur Stefan Brück. Und deswegen sagte er, wenn da Alan A. Moon draufsteht, dann passt da nicht so ein langer Name wie Peter Germann, noch können wir was Kürzeres machen. Und daraufhin hat sich dann Peter Germann Mick Ado genannt. Und wer mehr über Peter Germann erfahren will, der sollte mal, und jetzt sind wir schwupps, im aktuellen Heft der Spielbox, das gerade erschienen ist, der kann dann da mal auf die Seite unserer Rubrik gucken, was wurde eigentlich aus Peter Germann. Da gibt es ein aktuelles Bild von ihm, nochmal mit allen Whitewind-Spielen zusammen und erzählt so ein bisschen über sein Engagement als Spielerredakteur, wie er die ersten Spiele von Rainer Knizia als Redakteur betreut hat, wie er selber in die Spieleszene gekommen ist und wie die Zusammenarbeit mit Alan A. Moon waren. Also viel Spielgeschichte. Peter Germann liegt mittlerweile in der Schweiz und so schließt sich dann auch wieder der Kreis. Da erfährt man so ein bisschen Zusammenhänge, wie Spiele entstanden sind. Peter Germann war derjenige, der dann auch an der Umsetzung zum Beispiel eines Spiels beteiligt war, das dann irgendwann bei Amigo landete und das Spiel des Jahres Elfenland geworden ist. Das in der aktuellen Spielbox auf der Seite, was wurde eigentlich aus? Und jetzt gucken wir gerade noch, was haben wir in dem Heft, das eigentlich jetzt jedem Abonnenten und jeder Abonnentin vorliegen sollte, die Post, wenn die, solange die Post nicht da drauf gesessen hat, wenn es noch nicht da ist, mal nachgucken oder bei der Post fragen. Aktuelle Spielerrezension, Cozy Sticker will. Oder zum Beispiel Dito, zwei Spiele, die nominiert sind zum Spiel des Jahres und von denen wir im nächsten Monat wissen werden, ob sie denn den Titel errungen haben. Wir haben interessante Geschichten, mir gibt es eine neue Serie, die Kollegin Johanna Franz, selber Ludothekarin in Wien, hat eine Serie begonnen, in der sie Ludotheken vorstellt. Wir beginnen wahrscheinlich mit der mit dem größten Fundus weltweit, ist das Spielezentrum in Herne. Und da werden wir in den nächsten Ausgaben in einer unregelmäßigen Reihenfolge immer wieder weitere Ludotheken vorstellen, zeigen, wie sind die Konzepte, was haben die an Material und wie sind die Ideen, damit umzugehen. Denn die Ideen und die Finanzierungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und vielleicht kann man das eine oder andere daraus lernen, wenn man hört, was denn andere anders machen. Wir haben ein Interview mit einer Kollegin von mir vom Magazin Plato, einem frankophonen Spielemagazin. Da haben wir mit ihr gesprochen, wie das aussieht. Die bringen übrigens 10 Ausgaben im Jahr raus, also die machen noch mehr als wir. Und wir haben eine interessante Geschichte über ein Podcast Geschichten aus der Geschichte. Manche werden es vielleicht kennen von zwei Historikern. Und zu diesem Podcast gibt es ein Brettspiel. Die beiden Historiker, Daniel Messner und Richard Hemmer, haben sich gewünscht für ihr Portfolio, wenn sie auf Tour gehen mit ihrem Podcast, dass sie vielleicht in ihrem Merch-Bereich vielleicht noch ein Brettspiel haben, das sich am besten mit dem Podcast beschäftigt. Und Jens Merkel und Christian Hildebrand, zwei Bekannte aus der Spieleszene, haben es entwickelt und auf den Markt gebracht. Und die Entstehungsgeschichte dieses Spiels zum Podcast, das den Podcast quasi verspielt. Das haben wir auch in der aktuellen Spielbox und dazu viele weitere spannende Sachen, kurze Kritiken, Kinderspiele und Udo Bartsch haben wir ausgesetzt auf einer Insel zusammen mit vielen klugen Kindern. Er beschreibt Toriki und er hat die Überschrift des Kap der klugen Kinder und er stellt fest, dieser Professor, mit dem man da am Strand gestrandet ist, der da irgendwie nur dumme Sprüche klopft, den kann man überhaupt nicht gebrauchen, aber unterwegs sein auf der Insel, das findet Udo ziemlich spannend. Die sehr amüsante Rezension ist ebenso zu lesen, wie einige sehr konfrontative Kritiken zu konfrontativen Spielen. Wir haben zum Beispiel...
Ich hoffe, es sind auch konfrontative Kritiken.
Es sind auch konfrontative Kritiken, zum Beispiel zum Spiel Five Families von Friedemann Friese. Ganz klare Sache. Da geht es zur Sache in dem Spiel.
Nicht beim 2F-Verlag übrigens, trotz des Namens nicht bei 2F.
Da geht es gut zur Sache. Da muss man sich gegenseitig nicht aus dem Weg räumen, aber doch zumindest die Mehrheiten in Stadtvierteln unternehmen. Es geht auch um... Ach, sieh an, Project Skyline, haben wir jetzt schon mehrfach drüber geredet. Eine Rezension, der Kollege sagt, ich habe Puls, wenn ich dieses Spiel spiele. Christoph Schlewinski, wir haben kurz überlegt, ob wir ihm Tabletten schicken müssen, weil er sich doch ein bisschen aufgeregt hat, wie heftig es gegeneinander geht. Und wir reden über das Spiel Limit. Da stellen wir die Frage, ist das wirklich gut, dass alles fürs Wachstum ist? Es gibt dieses Spiel, wo man eine Land führt, eine Nation führt in Konkurrenz mit den anderen. Und man kann alle friedlich miteinander bleiben, aber es gibt einen begrenzten Ressourcenvorrat und man hat eigentlich die Erde schon so weit ausgenommen, dass es relativ kritisch ist. Und jetzt ist die Frage, wie geht man da gut mit um? Es könnte sein, dass man friedlich miteinander auskommt, aber wenn man im Wettbewerb plötzlich sich Vorteile verschafft oder vielleicht jemand anders sogar ein paar Rohstoffe wegnehmen möchte, dann gibt es für alle ein Problem. Und das sagt Stefan Zerlik in seiner Rezension, ist wohl außerordentlich gut gelungen. Ein sehr, sehr spannendes Spiel, ein thematisch sehr, sehr starkes Spiel und man kann es freundlich versuchen, miteinander zu spielen, aber diese Wettbewerbssituation und das immanent im Wachstum angelegte Problem, was uns in vielen Bereichen unserer Gesellschaft und unserer Nation begegnet, das wird ja wohl optimal übersetzt in einen Spielmechanismus, sodass man beim Spielen ein sehr, sehr zweischneidiges Gefühl hat. Interessante Spiele also, die in der aktuellen Spielbox besprochen werden. Das Heft, wie gesagt, sollte da sein und der Titel heißt Pyramids, ein neues Spiel von Rainer Knizia. Man würfelt Katzen in eine Pyramide und stapelt sie dort. Muss man gesehen haben.
Sehr schön. Und wenn ihr noch kein Abo habt, könnt ihr natürlich eins abschließen, aber auch zum Beispiel digital lesen in der App, in der Spielbox-App. Da findet ihr auch den Podcast. Also auch dort könnt ihr unseren Podcast hören. Ansonsten natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Und es würde uns so sehr, sehr freuen. Es hilft uns auch bei der Sichtbarkeit, wenn ihr diesem Podcast eine Sternewertung gibt in den Tools eurer Wahl, wo ihr sie hört. Dann taucht man da auch als Vorschlag für andere auf. Empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns gerne Feedback. Gerne auch mit Ideen oder Wünschen, wen wir in diesen Podcast einladen sollen. Und dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Ausgabe. Dann mit brandheißen Neuigkeiten aus Berlin.
Genau, ich darf nach Berlin fahren. Ich bin gespannt, was da passiert, was die Jury veranstaltet. Mehr dazu dann in der nächsten Ausgabe Ende Juli. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Alles Gute.
Tschüss.